Einen guten Abend, ihr Lieben. Die Zeit ist ran, dass wir anfangen können und dürfen. Haben wir wieder ein gehaltvolles Programm, das wir schade mal so durchhetzen müssen und uns die unsere Zeit nehmen. Und so lese ich uns am Anfang ein Bibelwort aus den Losungen, aus dem Psalm. Moment. Psalm 10, Vers 17, da heißt es heute, das Verlangen der Elenden hörst du. Herr, du machst ihr Herz gewiss. Das Verlangen der Elenden hörst du. Herr, du machst ihr Herz gewiss. Und wenn wir heute über Heilung, über das Thema Heilung nachdenken wollen, sprechen wollen, dass die krank sind, die zählen ja auch zu den Elenden. Das ist auch ein Elend, was sie plagt. Und wir dürfen wissen, dass der Herr es hört und nicht nur hört, sondern er macht auch unser Herz gewiss. Gewiss, dass er unsere Situation sieht. Gewiss, dass er mit uns ist, bei uns ist. Gewiss, dass er uns auch trägt in den schweren Zeiten, der schweren Situationen. Und letztendlich diese Gewissheit, dass er das Ziel, was er auch mit uns hat, nicht aus dem Blick verliert. Auch wenn es uns mal elend geht. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese Zusage. Du machst unser Herz gewiss, auch heute Abend. Auch bei dem Thema Heilung, Herr, wollen wir empfangen von dir, dass wir ein gutes Fundament, eine Sicherheit darin kriegen, dass du es gut mit uns meinst, Jesus. Herr, so bitten wir dich um dein Wirken des Heiligen Geistes, dass du uns dein Wort aufschließt, so wie du es gemeint hast, dass wir die Wahrheit erkennen. Und wir danken dir für deine Gegenwart, laden dich nochmal ein, wirke du heute Abend nach deinem Willen. Amen. Und wir fangen an wieder mit einer Wundergeschichte, ein Zeichen aus dem Johannesevangelium. Das fünfte Teil, das sechste Zeichen schon. Genau, sieben Zeichen sind es, eventuell acht, aber heute das sechste Zeichen im Johannesevangelium. Und Thomas sitzt, glaube ich, hier das Mikrofon übergeben.
Ja, Dankeschön und guten Abend. Es geht heute um ein Heilungswunder. Deshalb auch im zweiten Teil thematisch von Jens Gedanken zur Heilung. Kapitel 9 in unserem Johannesevangelium, da wird uns berichtet, dass ein Blindgeborener gesund geworden ist, geheilt wurde. In einer jüdischen Legende fragt ein Rabbi seine Schüler, wie man die Stunde bestimmen könne, in der die Nacht endet und der Tag beginnt. Die Schüler dachten angestrengt nach und sie versuchten dann der Reihe nach mit der Antworten. Ist es, wenn man einen Hund von einem Schaf unterscheiden kann, oder ist es dann, wenn man einen Dattelbaum von einem Feigenbaum unterscheiden kann? Immer mehr Beispiele für Unterscheidungsmöglichkeiten führten sie an, aber der Rabbi schüttelte jeweils den Kopf. Aber was ist es dann, fragten die Schüler schließlich ungeduldig ihren Meister, woran kann man den Unterschied von Tag und Nacht erkennen? Und weise antwortete der Rabbi, es ist genau dann, wenn du in das Gesicht irgendeines Menschen blicken kannst und darin deine Schwester oder deinen Bruder siehst. Bis dahin ist es noch Nacht bei uns. Eine ganz interessante Unterscheidung. Auch Jesus hat sich einmal zu dieser Frage geäußert, nämlich in Johannes 9 bei der Heilung des Blindgeborenen. Es geht da auch um die Grenze von Tag und Nacht. Eigentlich eher am Rande dieser Geschichte des Blindgeborenen, aber diese Frage gerät beim Gespräch über die schwierige Situation des Mannes dann doch rasch in den Mittelpunkt der ganzen Szene und auch unseres Glaubens. Denn Jesus ist das Licht der Welt, wenn die Menschen von Haus aus in der Finsternis leben, dem blindgeborenen Mann gleich, der von Jesus aus in seiner schlimmen Situation gekannt, gesehen wird und daraus befreit wird. Und der Blindgeborene, das sind wir. Es geht ja in den Berichten des Neuen Testamentes auch immer darum, dass es Identifikationen gibt mit uns, den Hörern. Die Gegensätzlichkeit, die Grenze von Nacht und Tag, von Hell und Dunkel, durchzieht das Leben und erst recht, wenn es zu einer Begegnung mit Jesus kommt. Für uns Menschen bleibt es Nacht, solange wir unsere Mitmenschen nicht richtig sehen, nicht richtig sehen gelernt haben, solange wir über sie hinwegsehen, sie gar nicht richtig wahrnehmen und damit auch ihre Not, ihr Leid, ihre Angst, ihre Sorgen übersehen, sie nicht als Schwestern und Brüder erkennen. Für uns Menschen bleibt es Nacht, solange wir über unsere Mitmenschen reden und nicht mit ihnen. Für uns Menschen bleibt es Nacht, solange wir auch über Strukturen reden und uns mit Schuldzuweisungen und politischen Argumentationen abgeben und die Not der anderen uns vom Halse halten. Das ist Nacht, ein mit Blindheit geschlagenes Leben. Jesus aber ist das Licht der Welt, und weil er unser Bruder geworden ist, weil er hinsieht, wahrnimmt, erkennt und hilft, rettet, der Heiler ist, weil er in diese Welt gekommen ist, um die Dunkelheit zu durchbrechen, weil er in die Welt gekommen ist, um selig zu machen und zu retten, was verloren ist, weil er für die Blinden, für die Tauben und die Leidenden und Kranken gekommen ist, um sie zu heilen und sie ins Licht zu führen. Hören wir deshalb, wie ein Blinder das Licht der Welt erblickt? Im 9. Kapitel des Johannesevangeliums beginne ich jetzt zunächst einmal mit den ersten 7 Versen. Da wird uns die Heilung berichtet. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten die Jünger, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern? Es lag nicht an seinen Sünden oder den Sünden seiner Eltern, antwortete Jesus. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Wir alle müssen die Aufgaben dessen, der mich gesandt hat, rasch erfüllen, denn nicht mehr lange und die Nacht bricht herein, in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Dann spuckte er auf die Erde, vermischte den Lehm mit seinem Speichel zu einem Brei und stich ihm den Blinden auf die Augen. Daraufhin sagte er zu ihm, geh und wasche dich im Deich Siloa. Siloa bedeutet Gesandter. Da ging der Mann und wusch sich und kam sehend zurück. Musik bringt Farbe in Hannas Leben. So war vor einiger Zeit in der Frankenpost ein ganz großer Artikel über ein von Geburt an blindes Mädchen aus Real zu lesen. Vielleicht hat man das wahrgenommen und auch lesen können. Die damals 15-jährige Hanna Oljenitsak hat einen starken Willen und viel Ausdauer, so wurde die Realschülerin beschrieben, die mehrere Instrumente, Flöte, Geige und Klavier spielt. Hanna liebt Musik. Auch Gesangsunterricht wird ihr erteilt und sie will später einmal einen Beruf ausüben, der mit Musik zu tun hat. Gespannt blickte sie in den Zeitungsbericht, in den Zeitungsartikeln einer Chorwoche entgegen, die noch vor den großen Ferien stattfinden sollte und wo die Eltern mit den beiden Brüdern dann hinfahren werden und die Ostsee gleichzeitig etwas Urlaub machen. Hannas Beispiel zeigt, dass man auch mit einem Handicap etwas leisten kann, wenn man es mit Spaß macht. Und wenn es vielleicht etwas länger dauert, so kommentierte die Mutter die vielfältigen Aktivitäten und die musikalische Begabung ihrer Tochter. Ich weiß nicht, was mittlerweile aus Hannah geworden ist. Sie hat sicherlich ihren Schulabschluss schon hinter sich und verwirklicht vielleicht auch ihre Pläne, eine Musikerinnenkarriere zu starten. Niemand käme heute auf die Idee, danach zu fragen, wer denn nun gesündigt habe, Hannah oder ihre Eltern, dass sie blind zur Welt gekommen seien. So wie das in unserer Geschichte von dem Blindgeborenen ja der Fall ist. Die Jünger sehen den Blindgeborenen am Wegrand sitzen, betteln vermutlich, und richten diese Frage an Jesus. Wir werden nie und nimmer auf eine solche Frage kommen. Wir wissen ja nur zu genau, dass ein Zusammenhang von Tun und Ergehen, wie es damals bei Jesus ganz üblicherweise angenommen wurde, nicht zwingend ist. Freilich, über manches braucht man sich nicht zu wundern, wenn man in der Lebensgestaltung wieder besseres Wissen handelt, aber das Schicksal von Krankheit und Schuld wieder zu verbinden, zu koppeln, und diesen Zusammenhang sogar noch auf die Vorfahren zurückzuverlegen, aufzuweiten, das verbietet sich doch. Und Jesus durchstößt den Zusammenhang deshalb auch sehr modern mit den Worten: Es hat weder der gesündigt, noch seine Eltern haben gesündigt. Der Zusammenhang von Tun und Ergehen ist ein Holzweg. Eine riesige theologische Vorstellung des Alten Testaments, eine Vorstellung, die zur Zeit Jesu gang und gäbe war, bricht zusammen. Ihr denkt völlig falsch in dieser Frage von Krankheit und Schuld. Ihr habt doch überhaupt nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Es geht um die Blindheit in euch. Das ist die Spitze der Antwort von Jesus. Es geht um die Unterscheidung von Finsternis und Licht. Die Frage von Tun und Gehen werfen wir heute so wie damals in den Tagen Jesu nicht mehr auf. Zumindest nur noch selten. Hin und wieder kommt sie schon vor. Sie ist aber trotzdem nicht einfach gelöst. Sie erscheint in einem anderen Gewand. Wenn man Hanna in der Zeitung fröhlich lächelnd an ihrem Klavier sitzen sieht, dann freut man sich natürlich mit ihr. Und doch beschleicht einen insgeheim die Frage, warum eigentlich nur? Warum muss dieses begabte Mädchen mit diesem Handicap leben? Warum wurde ihr diese Einschränkung auferlegt? Die Frage nach dem Warum ist das neuzeitliche Gewand der Jüngerfrage an Jesus. Was habe ich getan, dass ich jetzt zum zweiten Mal Krebs bekomme? So hatte die aktive Familienfrau, als sie nach 15 Jahren erneut die erschütternde Diagnose gestellt bekommt. Warum ich? Warum wieder unsere Familie? Wir haben doch schon genug mitgemacht. Womit habe ich das verdient? Und die Angehörigen der Opfer eines Terroranschlages oder damals der Sinkflug des Suizidpiloten der Eurowing-Maschine, die von Spanien nach Deutschland flog, 10 Jahre ist es nun her, die ganzen Flugzeuginsassen hat der Pilot mit in den Tod genommen, darunter eine Schulklasse vor dem Abitur. Da brechen unzählige Fragen auf. Warum ist das so? Warum trifft es den einen und die anderen werden verschont? Warum diese Unterschiede? Warum geht es den einen gut, den anderen schlecht? Der eine glaubt und muss leiden, der andere lebt gottlos und zufrieden. Warum? Tun und ergehen? Frage über Fragen und keine Antwort in sich. Wir finden uns doch alle wieder in diesen Grübeln, in diesen antwortlosen Nachdenken. Wer hätte sich nicht schon einmal solche oder vielleicht auch ganz ähnliche Gedanken gemacht? Unverständliche Fragen nach dem Warum. Fragen nach unserem Glauben. Wo ist denn Gott in all dem? Welche Rolle spielt er in diesem Dunkeln? Die Frage nach dem Warum verdichtet sich in unserem Bericht über das Schicksal des Blindgeborenen. Ein schlimmes Schicksal hat er zu bewältigen, damals noch viel verheerender als heute mit unseren vielfältigen Fördermöglichkeiten. Dieser Mensch hat nie die Farbe einer Blume gesehen, nie einen Sonnenaufgang, niemals das Lächeln einer Frau. Von Geburt an blind, Finsternis, Dunkel. Beim Schulanfangsgottesdienst in diesem Jahr mit der evangelischen Schule haben wir die Heilung des blinden Bettlers Bartimäus zum Mittelpunkt gehabt und ich habe diese Geschichte erzählt und einfach mit den Kindern das einmal nachempfunden, wie das eigentlich ist, tagtäglich in Dunkelheit zu leben, frühmorgens aufzuwachen und es ist finster. Ich habe richtig ein Schrecken in den Gesichtern der Kinder entdecken können. Man muss sich das einmal vor Augen halten, was dieser Mann aussieht. Bettelnd sitzt der Blinde am Straßenrand, ein hoffnungsloser Fall, ausgeschlossen vom Leben der anderen. Warum gerade ich? Auch er wird diese Fragen gekannt haben. An diesem Menschen kommt Jesus vorbei. Ganz unspektakulär beginnt unser Bericht Unterwegs sieht Jesus einen Blindgeborenen. Und er, Jesus, geht vorüber und sieht einen Menschen, der blind geboren war. So beginnt die Geschichte in der Formulierung der Luther-Übersetzung. Er ging vorüber, sah einen Menschen, der blind geboren war. Im Vorübergehen geht Jesus nicht vorbei. Er hat offene Augen für die Not dieses Mannes. Er übersieht den Hilfsbedürftigen nicht. Er hat ein Herz voller Erbarmen und sieht das schwere Schicksal blind geboren. Da ist eigentlich schon das Wichtigste geschehen. Jesus sieht hin. Er schaut nicht weg. Er stellt sich dem Schicksal dieses einzelnen Menschen. Er geht nicht darüber hinweg. Es bleibt nicht im Allgemeinen. Er widmet sich diesem blinden Mann, schaut hinein in das Leid, in die ungelösten Fragen, in die Qual dieser ausweglosen Not. Der Blindgeborene ist für Jesus ein echter Hingucker. Er sieht ihn gerne an und voller Liebe. Wir schauen gewöhnlich immer nur das an, was schön und attraktiv ist. Die dunklen Schattenseiten des Lebens, die meinen wir doch lieber. In der Wahrnehmung des Nächsten bleiben wir oftmals blind, sehen nicht die Schwester und den Bruder und es bleibt Nacht in uns und um uns. Martin Luther bemerkt in seiner Evangelienauslegung zu dieser Bibelstelle vom Blindgeborenen sehr treffend: Von Gott verlassen sehen unsere Augen lieber, was schön, sauber, wohlgestaltet ist, wie Gold und Silber, und lieber eine junge Grete oder einen jungen Hansen als ein altes Weib oder einen alten Hansen. Wir ziehen uns gerne der Not der anderen und es bleibt dunkel. Jesus verhält sich ganz anders. Er ist das Licht der Welt. Er begegnet diesen Blinden mit dem Ziel, seine finstere Nacht in einen hellen Morgen zu verwandeln. Deshalb fährt Martin Luther in seiner Auslegung auch fort mit den Worten: Aber Christus ist darum gekommen, dass er diese Augen, unsere Augen meint er, dass er diese Augen lehre, recht zu tun und die Blindheit wegzunehmen, dass wir keinen Unterschied machen zwischen schön und gräulich, also kein Übersehen, weil er gräulich ist für unsere Augen. Die Frage nach der Schuld, die Frage nach dem Warum führt nicht weiter. Nur das Hinsehen, das Durchdringen der Dunkelheit mit Helligkeit, die Begegnung, die Berührung mit dem Licht der Welt, die kann verändern und weiterführen. Und anders als die Jünger bleibt Jesus nicht distanziert. Jesus geht auf den Blinden zu, er redet nicht über den Kranken und die Hintergründe seiner Krankheit, er redet mit ihm und wendet sich seinem Leid zu. Und schließlich berührt er ihn, berührt ihn an seinem wunden Punkt, er heilt ihn. Die Ausweglosigkeit von Sünde und Schuld, die Unlösbarkeit der vielen Warum-Fragen, durchbricht Jesus mit einer ganz anderen Realität, mit der Macht einer neuschaffenden Kraft. Die Kraft Gottes soll an ihm, an den Blindgeborenen, offenbar werden, wie das Licht am ersten Tag der Schöpfung soll die neue Schöpfung alle Dunkelheit zunichte machen. Es werde Licht. Damit eröffnet Jesus den Garten eine ganz neue, eine gute Zukunft. Der dunkle Blick in die Vergangenheit ist gewendet in die Aussicht eines hell startenden Morgens, eine Zukunft voller Licht, neuer Schöpfung, ein neues Leben beginnt. Letztlich das Licht der Auferstehung durchdringt das Leben des Blindgeborenen. Das Licht der Ewigkeit bricht für ihn an. Die Mitte der Nacht ist der Beginn eines neuen Tages. Wenn die Dunkelheit am tiefsten ist, dann ist auch die Hoffnung auf Licht am höchsten. Die Dunkelheit dieser Welt und unseres Lebens, die wollen uns immer wieder neu in die Arme Jesu treiben, der das Licht der Welt ist. In seiner Nähe kann und soll das Dunkel nicht mehr bleiben. Denn da wird alles Licht, da weicht die Blindheit. In einer ganz eigenartigen Prozedur streicht Jesus dem Blinden einen Brei aus Lehm und Spucke auf die Augen und befiehlt ihm dann: Geh zum Teich Siloam und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Für den Blinden, der dem Wort Jesu vertraut und ihm folgt, ist es, als ob die Schöpfung für ihn noch einmal passiert. Er erkennt, wo Jesus ist, da geschehen wirklich die Werke Gottes, da ist die Kraft Gottes, des Schöpfers, da bricht eine neue Welt an. Wo Jesus ist, muss das Dunkel weichen. Das heißt freilich nicht, dass jetzt alle Fragen beantwortet werden. Die Fragen nach dem Warum werden nicht gelöst. Es bleiben Hintergründe, die wir nicht erfassen. Aber es fällt Licht in die Dunkelheit. Und es zeigt sich ein Weg, wie das Leid überwunden werden kann, wie Krankheit besiegt wird, sowie die Blindheit des Blindgeborenen. Jesus schaut nicht weg. Kein Mensch, der von ihm nicht gefunden würde, kein Leid, das nicht vor seine Augen käme. Sein Wort, sein Zuspruch, sein eigenes Leid, seine Auferstehung bringen Licht. Sie machen es stark hell, sie lassen die Kraft Gottes offenbar werden. Geheilte Blindgeborene sollen wir werden. Wenn Jesus das Licht der Welt uns berührt, irgendwann werden wir einmal durch ein letztes Dunkel von Krankheit, von Tod hindurchgehen. Und deshalb wollen wir schon jetzt den Worten Jesu so vertrauen und glauben, wie es der Blinde getan hat. Dann wird auch für uns ein heller Tag anbrechen. Denn nicht im Morgen der Auferstehung, wir werden sein Licht sehen, ewiges Leben finden bei ihm. Jede Weltnacht ist dann vorbei. Wir sind bei ihm im Licht. Die Geschichte des Blindgeborenen und seiner Heilung geht aber weiter. Es sind ja nur die ersten 7 Verse in dem 9. Kapitel. Die Nachbarn und die Bekannten, die zweifeln an der Heilung, als der Blindgeborene vom Teich Siloa zurückkommt. Ist es wirklich der Blindgeborene Bettler oder ist es ein anderer, der ihm ähnlich sieht, so sagen sie. Kann das sein, dass der Blinde geheilt wird? Wer könnte das schon tun? Zum Beweis seiner Identität muss er die Geschichte seiner Heilung erzählen, wie das alles so vor sich gegangen ist, wer das getan hat, aber die Zweifel bleiben. Deshalb kommen jetzt die Pharisäer und die Schriftgelehrten ins Spiel. Ihnen wird der Geheilte präsentiert. Die Gesundheitsbehörde soll prüfen, ob es mit welchen Dingen zugegangen ist. Und wieder muss der Geheilte seine Kranken- und Heilungsgeschichte erzählen. Alles von Anfang an, nichts darüber auslassen. Eine neue Diskussionsrunde kommt in Gang. Es war schließlich Sabbat. War eine Heilung am Sabbat überhaupt statthaft? Hätte man ihn überhaupt heilen dürfen? War das nicht ein Verstoß gegen das Gesetz des Mose? Musste man eine Heilung nicht als Arbeit verstehen, die das Sabbatgebot verletzt, den Sabbat entehrt hat? Wenn es so stand, dann konnte Jesus unmöglich der Heiland sein, der Messias. Gottes Sohn würde doch niemals das göttliche Sabbatgebot brechen. Der Sache musste also noch weiter auf den Grund gegangen werden. Und deshalb werden die Eltern eingestellt. Sie sollen den Geheilten identifizieren und bestätigen, dass ihr Sohn von Geburt an blind war. Das tun die Eltern auch. Aber dann wird ihnen der Boden zu heiß. Über die Heilung erteilen sie dann keine Auskünfte mehr. Denn sie wussten bereits, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten unter keinen Umständen wollten, dass Jesus das getan haben sollte. Dass Jesus wie ein Messias verehrt wird, auftritt, gar gefeiert wird. Sie hatten ja viel mehr Interesse daran, Jesus irgendwelche Gesetzesübertretungen nachzuweisen, um ihn dann irgendwie aus dem Verkehr ziehen zu können. Und deshalb spielen die Eltern den Ball an ihren Sohn. Unser Sohn war blind, ja, das stimmt schon, aber wieso er uns sehen kann, das wissen wir nicht. Fragt ihn doch selber, er ist doch alt genug. Den geheilten Blinden wird es aber nun zu bunt. Ein drittes Mal erzählt er seine Geschichte nicht mehr. Entnervt gibt er zu Protokoll: Eines weiß ich, dass ich blind war und nun bin ich sehend. Und dann sticht der Geheilte bei den Pharisäern und Schriftgelehrten sogar noch etwas nach. Ihr wollt wohl seine Jünger werden. Das war zu viel. Die Heilung kann nicht von Gott kommen, so sind die Theologen fest überzeugt. Aber der Geheilte lässt uns seinerseits nicht locker. Von Anbeginn der Welt an hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetragen habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte doch nichts tun. So hakt er nach bei den Theologen. Nein, auf gar keinen Fall. Das wollten die Pharisäer und Schriftgelehrten niemals anerkennen. Jesus von Gott, der Heiland, der Messias, Gottes Sohn. Nein, nein und nochmals nein, das dürfte, das kann nicht sein. Es lag zwar glasklar auf der Hand, die Heilung war geschehen. In der Bibel gab es genügend Hinweise auf genau solche Zeichen, dass Menschen geheilt werden, wenn der Messias erscheint. Das wussten die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Der Prophet Jesaja hat es ausdrücklich zum Protokoll gegeben, darauf hingewiesen, dass Blinden das Augenlicht geschenkt wird. Aber mit offenen Augen bleiben die religiösen Fachleute blind. Der Blinde sieht seinen Heiland, seinen Retter, er wird heil und gesund. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sicher auch manche Bewohner von Jerusalem und Nachbarn, bleiben blind. Blind für Jesus. Sie kennen ihren Retter, ihren Heiland nicht, mit Blindheit sind sie geschlagen. Mit dem geheilten Blindgeborenen wissen sie nichts anzufangen. Seine Geschichte wollen sie nicht glauben, sie wollen sie einfach nicht wahrhaben, sie wollen sie nicht mehr hören. Darum wird der Geheilte aus der Synagoge, aus der Glaubensgemeinschaft des jüdischen Volkes ausgeschlossen, einfach hinausgeworfen. Aber damit ist die Geschichte von der Heilung des Blindgeborenen immer noch nicht zu Ende. Ein letzter Abschnitt fehlt noch. Denn noch einmal erscheint Jesus auf der Bildfläche und es geht ihm sozusagen um den blinden Fleck, der durch die geheilte Sehkraft des Blindgeborenen bei uns Menschen damals wie heute auftritt. Die abschließenden Verse von dem Kapitel 9, die Verse 35 bis 41, über die Heilung des Blindgeborenen. Sie lauten: Als Jesus hörte, was geschehen war, suchte er den Mann auf und sagte: Glaubst du an den Menschensohn? Der Mann erwiderte: Sag mir, wer es ist, Herr, denn ich würde gern an ihn glauben. Du hast ihn gesehen, sagte Jesus, und jetzt spricht er mit dir. Ja, Herr, antwortete der Mann, ich glaube. Und er fiel vor Jesus nieder und betete ihn an. Da sagte Jesus zu ihm: Zum Gericht bin ich in die Welt gekommen. Ich bin gekommen, die Blinden sehend zu machen, und denen, die sich für sehend halten, zeige ich, dass sie blind sind. Die Pharisäer, die in der Nähe standen, hörten ihn und fragten: Willst du damit sagen, dass etwa auch wir blind sind? Wenn ihr blind wärt, werdet ihr unschuldig, erwiderte Jesus. So aber bleibt ihr schuldig, weil ihr behauptet, sehen zu können. Das ist kurios, oder? Ein Blindgeborener wird sehend, und Sehende, zum Teil theologisch auch ganz weit und tief Blickende, werden mit Blindheit geschlagen oder sind mit Blindheit geschlagen. Die beiden abschließenden Gesprächsgänge zwischen Jesus und dem Geheilten auf der einen Seite und dann weiterhin zwischen Jesus und den Schriftgelehrten auf der anderen Seite sind aktuell wie eh und je. Sie sind uns heute zur Mahnung berichtet, damit auch nicht wir mit Blindheit geschlagen bleiben und im Hinblick auf Jesus einen blinden Fleck in unserer Optik haben. Der Geheilte trifft noch einmal mit Jesus zusammen. Nach allen Verhören, nach allen Infragestellungen, nach allen Verdächtigungen, nach allem Misstrauen seiner Geschichte gegenüber, er hat Jesus erlebt, ganz konkret, existenziell. Er weiß aber immer noch nicht so ganz genau, dass er dem Messias, dem Heiland, begegnet ist. Erinnern wir uns noch einmal an die Szene: Jesus geht vorüber. Er geht aber nicht vorbei. Die Jünger fragen, wer hat gesündigt? Und dann spricht Jesus erst einmal mit den Jüngern, dann macht er einen Brei, streicht ihm den Blindgeborenen auf die Augen und sagt: Geh zum Deich Siloam und wasch dich. An keiner Stelle wird uns überhaupt gesagt, dass der Blindgeborene das Bedürfnis geäußert hätte, dass er gesund gemacht werden will. Das tut Jesus einfach. Er öffnet ihm die Augen. Er wird der Heiland für ihn. Und der Blindgeborene tut, was Jesus sagt. Im Gespräch mit den Pharisäern weist der Blindgeborene darauf hin, bibelkundig: Wenn Blinde sehen werden, dann kann das nur der Messias getan haben. So steht es doch beim Propheten Jesaja. Jetzt hilft er noch einmal mit Jesus zusammen. Und Jesus fängt das Gespräch an, spricht ihn darauf an, wer das jetzt getan haben könnte. Er fragt ihn auf den Kopf zu: Das, was du da erlebt hast, deine Heilung, die kann doch nur der Sohn Gottes bewirkt haben, Gottes Wunder macht. Glaubst du an den Menschensohn? Und da fällt genau der Begriff, der so spaltend gewesen ist in der damaligen Zeit. Spalten bei den Pharisäern. Menschensohn, das ist genau der Fachbegriff für den Messias, aus dem Buch Daniel bekannt. Menschensohn darf sich nur der Messias nennen. Glaubst du an den Menschensohn? So lautet die Frage an den Geheilten. Jedem damals war klar, dass mit dem Menschensohn der Messias angesprochen wird. Und als der geheilte Blinde erfährt, dass Jesus der Menschensohn, der Messias ist, der mit dir redete, ist, eindeutiger geht es gar nicht. Das hier ist eine Stelle, wo Jesus sich als Messias bekannt macht. Im theologischen Nachdenken wird ja oft sehr spitzfindig herumdiskutiert, ob Jesus sich selber als Messias verstanden habe oder nicht. Er hätte quasi umschreiben von sich als dem Sohn des Menschen geredet. Alles Mumbits. Es ist ganz klar im Buch Daniel dargelegt, der Menschensohn ist der Messias. Und hier gebraucht Jesus diesen Begriff für sich. Es ist der, der mit dir redet, der vor dir steht. Wie reagiert der Blindgeborene? Er fällt vor ihm nieder, betet ihn an. Das ist auch die einzige Reaktion, die überhaupt denkbar möglich ist, wenn man Jesus begegnet, wenn man ihm in sein Leben erfährt, weil man erkennt, das ist der Messias, der Heiland. Der sehende Blindgeborene bekommt nun ganz neu das Augenlicht geschenkt. Er kann Jesus erkennen mit den Augen seines Herzens. Er weiß, Jesus ist der Heiland, mein Erlöser. Und deshalb fällt er vor ihm nieder, betet ihn an voller Dankbarkeit. Und jetzt in diesem Moment, da ist er erst wirklich geheilt. Da ist er erst wirklich gesund geworden. Wie oft geschieht es, dass Menschen sich in einer schwierigen Krankheitssituation vornehmen: Wenn ich wieder gesund werde, wenn Gott mir hilft, wenn er mich wieder genesen lässt, dann soll alles anders werden. Dann weiß ich ja auch, dass der Heiland, der Retter, dass er mir gnädig war, dass er mich gesund gemacht hat. Dann will ich viel bewusster leben, dann will ich jeden Tag dankbar aus Gottes Hand nehmen, dann will ich Jesus ehren als meinen Heiland, meinen Erlöser. Tatsächlich schenkt Gott Gnade und kann Krankheit überwinden. Aber dann ist die Krankheit überstanden und ganz schnell stellt sich der alte Trott wieder ein. Statt Gott die Ehre zu geben, fällt dann oftmals der gedankenlose Satz: Naja, Unkraut vergeht eben nicht. Und es ist wieder bei den Pharisäern Schriftgelehrten. Es schiebt sich der blinde Fleck des Unglaubens in unser Gesichtsfeld hinein. Die Krankheit war vielleicht doch gar nicht so schlimm. Die Kunst der Ärzte war erfolgreich. Es gibt doch für alles eine natürliche Erklärung. Heiland kann doch wohl nicht sein. Und die Blindheit ist keine Deut anders als in unserem Evangelium. Wie schade, wenn es so zur äußeren Genesung nicht auch die innere Genesung hinzudrehen kann. Dann ist im Grunde genommen auch gar nichts erreicht. Am Ende ist alles verloren. Braucht man den Glauben an Jesus? Man kann ja alles im Leben auch anders und rational erklären. Man hat auch von den vollen Durchblick. Aber ganz am Ende bleibt das Grundübel. Es bleibt die erste Frage: Wer hat gesündigt? Wir haben gesündigt. Es bleibt die Sünde. Es bleibt der Tod. Die Blinden, die Jesus nicht als Menschensohn, als Heiland erkennen können, kommen nicht ins Reich Gottes, haben das ewige Leben nicht. wird Jesus im ganzen Leben nicht als Heiland erkannt, dann ist man am Ende seine Sünde nicht losgeworden. Weil er aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde, so der letzte Satz von Jesus in der ganzen Angelegenheit. Irgendwann im Leben braucht es diese Erkenntnis über Jesus, dass er meine Sünde wegnimmt und dadurch mein Heil und mein Erlöser wird. Sonst ist der Glaube nichts als Blindgängertum. Ein Missionsarzt aus Uganda berichtet über eine eindrückliche Augenbehandlung. Eine ältere Frau betrat das Sprechzimmer, um wegen ihres Augenleids untersucht zu werden. Der Arzt setzte ihr eine Prüfbrille auf. Offensichtlich aber erkannte sie noch keine Gegenstände. So versuchte es der Arzt mit einer stärkeren Brille. Ob sie wohl jetzt etwas sehen kann, denkt der Arzt und beugt sich ein wenig vor. Sie schaut ihn an, lächelnd, staunend und auch etwas ungläubig. Dann streckt sie ihre Hand aus, um das Halskettchen mit dem Kreuz zu berühren, das über sein Hemd kragen hing. Ich kann das Kreuz sehen, jubelt sie auf einmal. Die Frau strahlt mit dem Arzt glücklich in die Arme. Oh Gott, ich danke dir, wiederholt sie immer wieder. Ja genau, ihm musst du danken, bestärkt sie der Arzt. Und dabei wird ihm der Missionsarzt klar, genauso ist es auch, wenn Gott uns sein Licht schenkt und uns von geistlicher Blindheit heilt, da erblicken wir zuerst das Kreuz. Da erkennen wir Jesus, wer und wie er wirklich ist. Da erfahren wir und wissen es im Herzen, dass er der Menschensohn ist. Der Messias Gottes, der Heiland, der Erlöser. Ohne dieses Wissen kommt man am Ende nicht durch. Und man spürt es einen Menschen ab, ob er aus dieser Gewissheit lebt oder eigentlich sehend blind bleibt. Immer noch erinnert er sich gern an seinen Religionslehrer. Blind ist er gewesen. Eine Kopfverletzung im Krieg hat ihm das Augenlicht genommen. Wenn er unbeholfen durchs Klassenzimmer stolperte und hin und wieder irgendwo anstieß, hat sie sich oft lustig über ihn gemacht. Unvergesslich aber blieb ihnen allen in der Klasse sein Gesichtsausdruck im Gedächtnis haften, wenn er von Jesus sprach und die Heilandsgeschichte aus dem Evangelium erzählte. Da strahlten seine toten Augen. Er, der Blinde, sah hier etwas, was vielen Sehenden verborgen war. Er kannte den Heiland, den Lichter und Retter. Jesus hat ihn sehend gemacht, innerlich, mit den Augen des Glaubens. Dieses Heilungswunder brauchen wir. Wir Blindgeborene. Jeder und jede Einzelne ganz persönlich, offene Augen für Jesus, wer und wie er wirklich ist. Mein Heiland, mein Erlöser. Damit auch uns die Augen aufgehen, nur aus diesem Grund ist uns die Heilung des Blindgeborenen berichtet. Es geht um unsere blinden Augen. Und die ganz wichtige Erkenntnis, dass Jesus der Menschensohn ist, die wichtige Stelle habe ich hier uns noch einmal mit Bild hier an die Wand werfen lassen. Vielen Dank. Da kam in den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn, Daniel 7,13. Wir sind gerne noch einmal nachlesen zu Hause. Bei letzten Bibellesen mit Gewinn habe ich über den Menschensohn ein paar weitere Worte verloren, die du dann nochmal weitermachst. Dieser dreifache Gebrauch des Titels bei Jesus ist wichtig. Den sollen wir uns merken. Vom Menschensohn, das ist der häufigste Titel, den Jesus für sich gebraucht. Ist immer dann die Rede, wenn vom kommenden Weltgericht gesprochen wird, auch hier beim Blindgeborenen. Der Menschensohn hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Wer sonst könnte das? Kann nur Gott, sagen die Schriftgelehrten. Da sind sie wieder genau mit drin in ihrem Problem. Und schließlich das Wichtigste: Der Menschensohn identifiziert sich mit dem leidenden Gottesknecht, wie wir ihn aus Jesaja 53 kennen. Der Richter wird die Vollstreckung des Urteils, das er über die Sünde fällen muss, stellvertretend selbst übernehmen. Das war das Unvorstellbare, das Anstößige schlechthin. Das aber rettet uns. Das schafft uns sehende Augen. bisschen überzogen habe ich über die halbe Stunde. Wir machen 5 Minuten Pause und dann kommt der zweite Teil über Heilung ganz allgemein.